Wir haben einen Mundart.
Ja.
Dein Vorgänger war Nationalrat, du nicht. Früher hat das teilweise fast Tradition gehabt. Was siehst du für Vorteile, dass du es nicht bist, und was siehst du für Nachteile?
Wenn wir es einmal zeitlich anschauen, ist es der Vorteil, dass ich mich auf die gewerkschaftspolitische Arbeit viel stärker kann konzentrieren, weil mir der zeitliche Aufwand für Tätigkeit als Nationalrat den Spielraum gibt in der gewerkschaftlichen Arbeit. Andererseits ist es ein Nachteil, dass man die politischen Informationen, die politischen Beziehungen und Kontakt nicht kann ausschöpfen, dass man nicht selber im Parlament angehört. Ich habe das selber erlebt mit dem Wechsel von Schaffhausen auf Bern. In Schaffhausen bin ich im Kantonsrat gewesen. Und wenn ich auf Bern gekommen bin, hat sich für mich die politische Informationsquelle und die Beziehungen zu anderen Kreisen von Politik und Wirtschaft haben sich natürlich sofort unterbrochen, und ich bin eigentlich eine Zeit lang habe ich einfach vermisst, dass ich keine politischen Informationen mehr hatte. Und das sind die, wo jetzt natürlich auch in der jetzigen Tätigkeit einfach mir fehlen, im Sinn vom Nachteil, dass ich nicht im Parlament angehöre, hingegen mich natürlich stärker auf die gewerkschaftspolitische Arbeit konzentrieren und vielleicht in dieser Beziehung auch unabhängiger bin, nicht muss auf politische Positionen Rücksicht nehmen.
Mhm. Also hat es eindeutig den Vorteil, dass von einer gewissen, einer größeren Unabhängigkeit.
Größeren Unabhängigkeit, ja.
Jetzt mache ich schnell einen Test. Und so. Aus der Mitte von Versammlungen vom SMUF ist zu meiner Überraschung der Ruf ertönt, Zentralsekretäre und Präsident sollten künftig eher nicht mehr aus der Werkstatt kommen, sondern eher Intellektuelle sein, aus verschiedenen Gründen. Wie stellst du dich da dazu?
Ich habe keinen intellektuellen Komplex, aber die Erfahrung in diesen Jahren hat ganz eindeutig gezeigt, dass es sicher von Vorteil ist, wenn man von der Basis her in der Tätigkeit wachsen tut, bis zu dieser Verantwortung, was vielleicht in Zukunft sicher eine größere Bedeutung überkommt, ist die begleitende Ausbildung. Das heisst also, dass wenn jemand aus dem Betrieb raus kommt und sich in die gewerkschaftliche Tätigkeit, für die gewerkschaftliche Tätigkeit gewählt wird, vollamtlich, dass man ihm begleitend zusätzlich noch Zeit und Möglichkeiten gibt, dass er sich auch im intellektuellen Bereich noch weiterbilden kann. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass es für die Führungsaufgabe eine Beziehung und eine Kenntnis braucht, bis zu der Basis an. Und dass es eine einseitige intellektuelle Ausbildung würde der Sache ganz sicher nicht gerecht werden.
Du hast ja als Präsident, kannst du auf ein breit gefächertes Spektrum zurückschauen, in deinem Werdegang, in meinem Lebenslauf gesehen. Quasi quer durch den Kuchen durch, hast du fast alle möglichen Stationen durchlaufen. Kannst ein paar Beispiele sagen, was dir aus der Vergangenheit am meisten genützt hat für das?
Einmal hat mir natürlich sehr stark genützt die sprachlichen Möglichkeiten. Dann hat mir, glaube ich, genützt, dass ich schon sehr jung nicht nur sagen wir gewerkschaftlich, auch politisch engagiert war. Und dass ich immer sehr engen Kontakt zu den Kollegen aus den Betrieben raus gesucht und gepflegt habe, hat mir im Wesentlichen die Voraussetzungen gegeben, dass ich in die Aufgaben wachsen konnte.
Persönlich hast du, wie man liest, und die, die dich früher kennen, wissen, sehr viel Mitgliederwerbung gemacht in Schaffhausen mit dem Velo, am Feierabend, der Haushaltung oder der Baustelle. Heute trifft man solche Leute eher selten. Warum ist der, wenn man so sagen, warum ist der Idealismus seltener heute?
Sicher braucht es eine starke Überzeugung, dass es notwendig ist, dass man in der Mitgliederwerbung aktiv ist. Damals hat natürlich noch gewisse Probleme noch sehr stark akut gewesen. Und ich habe einfach es für notwendig erachtet, dass man möglichst viel in die Organisation kann organisieren, wo mithelfen, die Idee irgendwie zu tragen, dass man heute wesentlich weniger das Engagement hat, ist zum Teil sicher auch verstärkte berufliche Belastung. Das stärkere Engagement am Arbeitsplatz, der Druck, der Leistungsdruck, hat vielleicht dazu geführt, auf der anderen Seite hat aber auch sicher dazu geführt, dass man nicht mehr unter dem Druck steht, dass vieles geregelt ist, dass man das Gefühl hat, es ist alles ohnehin geregelt, man braucht niemanden mehr, man ist selber in der Lage, man hat das Gefühl, es ist geregelt, man braucht nicht mehr den kollektiven Einsatz. Auf der anderen Seite hat natürlich die wesentliche soziale Besserstellung, aber auch materielle Besserstellung dazu geführt, dass das individuelle Denken vertieft worden ist, dass man auch nicht mehr bereit ist, dermaßen sich im Kollektiv zu engagieren, weil man, wie gesagt, wesentlich freier ist, persönlich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten hat für die persönlichen Interessen im Gegensatz zu früher.
Also, Anschlussfrage, das hängt zusammen, glaubst du, auch mit dem Wertewandel?
Das hängt auch zusammen mit dem Wertewandel. Mhm.
Das MOVE hat den Ruf, eine konservative Gewerkschaft zu sein, wie es von verschiedenen Seiten immer gesagt wird. In meiner persönlichen, recht kurzen Zeit bisher dabei, habe ich kaum Beispiele dafür gefunden. Im Gegenteil, Sachen wie Fabrikarbeit an Zukunft, die neue Resolution oder Beschluss zu Südafrika, aber auch meines Erachtens das knappe Nein zur Schweiz ohne Armee, sind eigentlich nicht Beweise für eine konservative Tätigkeit. Woher kommt der Ruf?
Der Ruf kommt natürlich im Wesentlichen, ich habe das ja auch schon bei anderen Gelegenheiten gesagt, zwischen dem Pragmatiker und dem Theoretiker, dass eben der Pragmatiker nach konkreten Lösungen sucht, währenddem der Ideologe oder der Theoretiker hat gewisse Ideen, versucht die zu propagieren und meint damit, er sei progressiv, er sei fortschrittlich, und wenn er die Ideen nicht kann realisieren kann, wechselt er unter Umständen seine Ideologie, seine Theorie, währenddem der Pragmatiker ganz eindeutig Resultat will und aufgrund von diesen Resultaten eben dann unter Umständen seine Arbeit auch als abgeschlossen betrachtet und im Grunde genommen eben in der Wirklichkeit lebt und in der Wirklichkeit Lösungen entsprechend muss suchen und aber auch in der Wirklichkeit gewisse Grenzen erkennen tut, wo vielleicht in einer Idee vorstellbar sind, aber in der Wirklichkeit nicht realisierbar. Und dann wird natürlich im Pragmatiker vorgeworfen, er sei konservativ, aber ich glaube, manches, was pragmatisch gelöst worden ist, ist fortschrittlicher wie, wie sagen wir, gewisse Ideologie oder gewisse extreme Positionen, die zum Vornherein schon von anderen Kräften, die halt einfach genügend vorhanden sind, Gegenkräfte zum Vornherein schon zum Misslingen verurteilt sind, dass eben dann doch von der pragmatischen Überlegung her Lösungen möglich gewesen sind.
Also Ideologie ist dann nach dir sinnlos oder wenig sinnvoll, wenn sie der Charakter von Strohfeuer und Luftblasen
ja,
hat.
Ja.
Wie ist denn das mit dem Mitgliederbestand, wo wir ja wissen, dass er eher stagniert? Hättest du nicht dort Hoffnung, dass mehr eher progressive oder grundsätzliche Postulate dort könnten ein breites Spektrum rausschliessen in der Mitgliederrekrutierung?
Es könnte möglich sein, dass man mit sogenannt progressiven Schlagwort gewisse Kreise könnte ansprechen, vermehrt könnte ansprechen. Aber die Frage ist dann, ob die Kreise, die man dort anspricht, ob denn die in der Mitgliederbewegung die Konstanz bringen oder ob das nicht ein Stück weit gewisse Eintagsflüge sind, wenn ihre progressiven Überlegungen, sagen wir, nicht können realisiert werden, dass es dann die Ersten sind, die dann der Organisation wieder den Rücken zukehren, während dem andere, wo nicht sogenannte progressive Tendenzen verfolgen, ein stabilisierender Faktor sind in der Mitgliederbewegung.
Nun hat ja unser im Juni vorgestellte Arbeitsprogramm Fabrikarbeit hat Zukunft durchaus ein bisschen den Charakter gehabt, was wir wissen, den Charakter von Postulat, von Wünschen für die Zukunft. Ja. Und wir wissen ebenso, dass diesen Worten Taten folgen müssen. Was siehst du, was in den nächsten Jahren wirklich realisiert kann werden davon? Und muss?
Es muss ganz eindeutig eine Vertiefung von der Zusammenarbeit Arbeitgeber-Arbeitnehmer kann. Es muss eine Vertiefung von den Möglichkeiten von der Mitgestaltung durch die Arbeitnehmer im Arbeitsprozess muss kommen. Das heisst also, dass eine wesentliche Vertiefung von der Mitwirkung muss passieren. Andererseits sind wir natürlich gefordert intern, dass wir uns selber in der Schulung, im Aufbau von unseren eigenen Vertrauensleuten und Vertretern in die Richtung bewegen, dass die Chance gegeben ist, dass wir die Vorstellungen, wie wir sie da mit dem Dokument Fabrikarbeit der Zukunft, damit wir das auch verwirklichen können.
Also erstes Postulat wird sicher sein, dass das rasch in Betriebe geht und letztlich jedes BK-Mitglied oder Vorstandsmitglied daraus kommt und mitmacht.
Und dass in dieser Beziehung einiges in Bewegung ist, haben die Reaktionen gezeigt auf die Tagung, die Fachtagung, aber auch auf die Broschüre selber. Und ich, was nicht zum Interview gehört, ich habe während der Ferien Korrespondenz bekommen von den Landertmotoren, die berühmten Landertmotoren. Mhm. Er hat eine Arbeit gemacht für die Uni Stuttgart. Und ich tue sie dann kopieren für die ganze Arbeitsgruppe und bringe sie am 17. mit. Mhm. Und bestätigt, ein Landertmotoren sagt uns, unser Dokument Fabrikarbeit der Zukunft hat Zukunft, läuft genau in seinen Überlegungen.
Gut.
Und das ist ausgerechnet der Landort, wo wir dauernd immer im Clinch sind mit
ja,
dem...
Ja, schon will,
ja. Ja, ja. Das also das zeigt doch in dieser Richtung.
Soll ich abstellen schnell?
Geh schnell ab.
Das wird wahrscheinlich jetzt
nicht zusammendrücken. Apropos Arbeitsprogramm. Du hast in der ersten Mai-Rede unter anderem gesagt, Technologien können der Füllung von einem Postulat umschrieben mit Vollbeschäftigung für alle bei gleichzeitiger Reduktion der Arbeitszeit helfen, realisieren. Das ist ja eine Forderung, die über die heutige Vertragspolitik hinausgeht. Im Prinzip ein bisschen eine ideologische Forderung nach einer gerechteren Welt. Frage, was können Gewerkschaften konkret in dieser Richtung machen, angesichts von der heutigen Machtkonstellation?
Gewerkschaften können ganz eindeutig, ich glaube, gerade auch die Tagung vom 29. Juni, wie auch die Broschüre Fabrikarbeit der Zukunft, können Gewerkschaften einen wesentlichen Beitrag leisten dazu, dass die ganzen technologischen Veränderungen, technologische Entwicklung im Betrieb eben nicht nur technikorientiert sind, sondern eben auch menschenbezogen. Und das bedeutet natürlich, dass wenn die Veränderungen auch menschenbezogen sind, dass es eben im Wesentlichen kann dazu führen, dass die Arbeit unter Umständen interessanter wird, dass es möglich wird, mit der Ausschöpfung von den technischen Möglichkeiten Produktivität zu realisieren, die gleichzeitig eben die menschlichen Aspekte mit berücksichtigen und dazu eben im Resultat dann dazu führen, dass allenfalls
ja,
Moment.
Ach, ja. So.
Eben, die technologischen Veränderungen, wenn sie nicht nur technikorientiert, sondern auch menschlich orientiert sind, in der Durchführung dazu können führen, dass einerseits eine Produktivitätssteigerung möglich ist, Konkurrenzfähigkeit kann erhalten bleiben und trotzdem auch die Arbeitsbedingungen, sei es nun in Form von Arbeitszeitverkürzung oder anderen Möglichkeiten, eben kann durchgeführt werden.
Anschlussfrage. Gleichzeitig, wie ein Zufall, ist ja die neue Prognose von der OECD bezüglich der Alterspyramide in der Schweiz herausgekommen, die sagt, dass bis in 30 Jahren, das habe ich kurz in einem Leitartikel erwähnt, dass bis in 30 Jahren in der Schweiz nur noch einer von drei produktiv tätig ist, während zwei entweder jünger sind, also müssen erzogen und versorgt werden, oder älter, also erst recht versorgt. Da ist ja doch sozialer Zündstoff drin, wenn die Situation eintritt, ohne dass man Vorsorge trifft. An dem, also eben soziale Unruhe könnte das geben, an dem sollte doch auch die Arbeitgeber, aber in erster Linie auch der Staat interessiert sein, wenn sie das sehen, auf uns zukommen, Lösungen zu treffen. Da müssen doch, bist du da einverstanden, Gewerkschaften in die Richtung stoßen, dass das eben nicht zu einer gefährlichen Situation führt.
Natürlich müssen die Gewerkschaften in dieser Richtung aktiv sein, denn ich glaube, das läuft auch im Zusammenhang mit den technologischen Veränderungen, dass es unter Umständen sogar, wenn die Phase eintreten tut, dass es dann eben unter Umständen möglich ist, dass einer kann die Werte schaffen, die notwendig sind, für die anderen zwei, die nicht mehr erwerbstätig sind.
Das liegt doch ganz in der Richtung.
Das liegt ganz in der Richtung.
Und muss nur der
und muss, umgesetzt werden. Muss dementsprechend umgesetzt werden.
Themenwechsel. Du bist Präsident unter anderem vom gewerkschaftlichen ABW Weltkonzernausschuss. Der Kollege Steinkühler hat letzthin erneut die Forderung von Internationalisierung von der Gewerkschaften vehement erhoben. Wie siehst du Möglichkeiten von diesem sicher richtigen Postulat und Grenzen?
Also die Möglichkeiten sind ganz eindeutig die, die sich jetzt bestätigt haben. Im Rahmen des Internationalen Metallarbeiterbund sind ja mehrere sogenannte Konzernausschüsse sind aktiv. Es sind aber auch mehrere branchenbezogene Kommissionen oder Vorstände aktiv. Ich denke da Schiffbau, ich denke Stahlbau, ich denke Elektronik, ich denke Maschinenbau, wo weltweit zusammenkommen, sich gegenseitig informieren tun und vor allen Dingen vertieft jetzt notwendig wird, die Tätigkeit der Multinationalen, dass denen gegenüber ein Instrument vorhanden ist, wo über Grenzen der einzelnen Länder aus die Arbeitnehmerinteressen im Rahmen von dem Konzern wahren tun und versuchen, ein gewisses Gegengewicht stellen zu diesen Entscheidungen. Denn es ist für jedes Land, für die Arbeitnehmer in jedem Land, ist es natürlich eine unbefriedigende Situation, wenn für Unternehmungen in diesem Land an einem ganz anderen Ort von der Welt Entscheidungen getroffen werden, die in keiner Art und Weise Bezug nehmen auf die Situation der Arbeitnehmer in den einzelnen Ländern. Und deshalb wird es also notwendig sein, das weltweit zu intensivieren, wobei es gleichzeitig natürlich auch bestimmte regionale Aktivitäten wird notwendig machen. Ich denke da an die Aktivitäten im asiatischen Raum vom IMB, ich denke an die Aktivitäten im südamerikanischen Raum vom IMB, und genauso muss auch im europäischen Raum die Aktivität vom IMB weiterentwickelt werden, weil gerade im europäischen Raum in Zukunft sehr eng verflochten, über Grenzen aus Fragen oder Probleme zu lösen sind für die Metallarbeiter, die man nicht mehr aus nationaler Sicht allein lösen kann.
Ja, aber der Steinkühler sagt ja, das Problem sei, dass man das Gewerkschaften als Gesprächspartner oft nur noch ein Befehlsempfänger von einer irgendwo multinationalen Konzernleitung haben, aber gar nicht mehr einen echten Verhandlungspartner. Frage, besteht nach dir Möglichkeiten, die Vertragspolitik, auf der wir ja basieren, irgendwie zu internationalisieren, damit eben dort Nicht-Mitsprachemöglichkeit kann spitzen?
Gewisse Ansätze sind bereits da. Es gibt also bereits im europäischen Raum gibt es solche Abmachungen, wo gewisse Rahmenbedingungen auf Konzernebene festgelegt werden und die dann aber für sämtliche beteiligten Länder gewisse Bedeutung haben. Andererseits hat ja gerade die IG Metall im Zusammenhang mit Südafrika eigentlich Pionierarbeit geleistet, wo sie die deutschen Konzernleitungen auf eine gewisse Grundsatzabmachungen festgelegt haben, dass sie auch versuchen, diese Bestimmungen auch im südafrikanischen Raum für die Arbeitnehmer in Südafrika einzuhalten. Das ist ein weiteres Moment von diesen also weltweiten Aktionen. Ja, der Kodex.
Aber eben eine Vertragspolitik auf internationaler Ebene, wie die Unternehmenspolitik multinational, das ist kaum erreichbar.
Vor allen Dingen, weil der Trend in diesen Konzernen ganz eindeutig in die Richtung geht, im nationalen Rahmen autonom zu sein und trotzdem ein weltweiter Konzern.
Aber siehst du da langfristig nicht Probleme für die gewerkschaftliche Mitwirkung in der, wenn die Unternehmen immer schneller internationalisieren und Gewerkschaften eben doch nicht nachkommen?
Ja, es gibt natürlich, das heisst also, Gewerkschaften sind natürlich international gefordert, viel länger zusammenzuarbeiten.
Eventuell gewisse historische Abgrenzungen untereinander
fallen lassen. Gewisse historische Abgrenzungen allenfalls auf Zukunft unter Umständen fallen zu lassen.
Da sind wir gerade bei einem weiteren heiklen Thema. Wie gesagt, wir können nicht immer noch unterhalten, aber das und das anders formuliert. Jetzt, Gewerkschaften bremsen immer noch bei, was jetzt neu gekommen ist, bei rot-grünen Koalitionen. Beispiel, nächstes Jahr im Kanton Bern, nächstes Jahr in der Stadt Zürich. Kann sich die Arbeit, Bewegungen, sozusagen angesichts oft geschlossener bürgerlicher Reihen, Beispiel Vierer mit in Bern, kann sich das da wieder Bewegung noch leisten? Oder sollte nicht auch hier eine gewisse Öffnung hin zu neuen Koalitionen erfolgen?
Die Frage stellt sich natürlich bei dieser Öffnung, ist es eine Gruppierung, die sich nur mit einem Thema befassen tut, oder ist es eine Gruppierung, die ganz allgemein auch Politik betreibt, also zu allen Fragen klare Stellung nimmt. Für die Kreise ist es sicher wichtig, dass man einen gewissen Kontakt hat, aber bei den Gruppierungen, wo wirklich sich nur in einem Thema bis ins Extreme befassen, da wird sicher schwierig sein, mit diesen Gruppierungen irgendwie zusammen zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade diese Kreise natürlich in ihrer Aktivitätsstellung von der Arbeiterbewegung natürlich geschwächt haben, und es wäre halt eben doch gut, wenn sich die Kreise wieder könnten auf eine ganzheitliche Politik zusammen mit den bestehenden Organisationen irgendwie könnten finden.
Also mit anderen Worten, wenn sich im weitesten Sinn grüne Parteien würden dazu durchringen, nicht nur den Umweltschutz zu sehen, sondern die Gesamtpolitik aus einer eher arbeitnehmerfreundlichen Sicht meinetwegen, dann würde aus Sicht der Gewerkschaften eine Zusammenarbeit mittelfristig nicht mehr entgegenstehen.
Es liegt schon mehr an der Ein-Themen-Politik, weil natürlich Umweltfragen alleine kann man natürlich nicht lösen, wenn man nicht gleichzeitig ganzheitlich politisiert. Weil einerseits die sozialen Fragen können natürlich tangiert werden durch Umweltpolitik. Es können die wirtschaftlichen Fragen sein. Es muss auf der einen Seite müssen die finanziellen Mittel erarbeitet werden, die unter Umständen Voraussetzungen schaffen, dass man vermehrt in Umweltpolitik kann machen. Das heisst also, es hängen so viele Fragen im ganzen Paket, dass man also nicht nur einzigartig kann Umweltpolitik betreiben, aber wenn die Kreise bereit sind, mit uns ganzheitliche Fragen zu behandeln und auch zu anerkennen, dass wir aus der ganzheitlichen Sicht heraus zu gewissen Fragen unter Umständen eine andere Stellung müssen, gewisse Toleranz auch zu unserer Haltung gegenüber bringen, dann ist eine Zusammenarbeit sicher möglich.
Jetzt sind wir ein bisschen durch. Angenommen, es kommt am 11. September an der SGB-Delegiertenversammlung keine Zweidrittelmehrheit zu der Schweiz ohne Armee zustande. Sei das nun ein Nein oder wäre das Stimmfreigabe? Dann gilt ja für die einzelnen Branchengewerkschaften keine Parole. Würde das nicht zu einer Spaltung der Gewerkschaften führen in der Schweiz?
Gut, wir greifen jetzt natürlich da ein bisschen etwas vor.
Gut, das ist eine hypothetische Frage. Also.
Ich will die eigentlich nicht vor dem 11.
September. Nehmen wir die lieber weg.
Die werden wir sicher weglassen. Dann ich müsste ja sagen, wenn es zu keiner Parole kommt, dann würden wir natürlich für Stimmfreigabe plädieren.
Aber das ist nicht
der... Dann würden wir natürlich für Stimmfreigabe plädieren, damit die Verbände frei sind in der Parole.
Am 11. fällt
die Entscheidung. Und es wäre jetzt falsch, wenn ich schon irgendwie gewisse Schlussfolgerungen zum Vornherein würde sagen, nachdem wir nicht wissen, wie es rauskommt.
Ja. Bleibt unter uns.
Denn wir müssen also auf Stimmfreigabe gehen.
Das ist schon heikel. Also, das ist gar nicht so.
Was
sagt das? Pragmatisch. Nein. Gelassenheit, schreibt der Kollege Troxler im SGB-Pressedienst über die, das, die Eigenschaft von dir. Ich kann das bestätigen als Teilnehmender von vielen Sitzungen, die du geleitet hast. Woher nimmst du die, dass du also quasi die Ruhe, die du ausstrahlst, trotz der teilweise hektischen Arbeit?
Aus der Kenntnis von der Thema, von der Problematik, aus der